Willkommen zu KI-Köpfe, heute vom AI Summit in Kitzbühel. Ich bin Paul Elvers, Chief AI Officer der Funke Mediengruppe und spreche mit Florian Deter. Wir sprechen darüber, wie er auf die Zukunft der künstlichen Intelligenz blickt. Viel Spaß mit der Folge. Florian, wir sind heute hier beim AI Summit in Kitzbühel. Was ist denn dein erster Eindruck?
Paul, ich finde es eine klasse Location natürlich hier auf der Bergstation, der Hahnkammbahn und natürlich auch eine hochkarätige Veranstaltung.
Ja.
Jede Menge C-Level-Executives, Partner aus dem Umfeld und ich freue mich heute unglaublich auf die Diskussion die nächsten 2 Tage.
Du bist ja von Anfang an dabei, es ist das 3. Mal. Was würdest du sagen, worauf freust du dich am meisten?
Auf die Vorträge der großen Technologieunternehmen. Ich habe gerade gelauscht dem Vortrag von SAP und IBM, die eine klare Vision aufgezeigt haben, ja, wo es mit der KI hingeht aus ihrer Sicht. Und das ist immer ein klasse Austausch, ja, den man ganz gut dann auch mit einer Perspektive von Microsoft auch verbinden kann.
Das ist jetzt auch wirklich ikonisch. Wir sind hier gerade im Tomschi auf der Hahnkammbahn ganz oben sozusagen, wo das legendäre Abfahrtsrennen auf der Streif stattfindet und eigentlich das Wort AI Summit ja gelebt wird, oder?
Ja, also AI Summit passt gut, das ist der Gipfel.
Ja.
Was ich auch gehört habe, also der Skiclub hat uns hier anscheinend auch erlaubt, das Starthäuschen hier mitzunutzen als eine Bühne. Das ist natürlich eine große Ehre
ja,
für diesen Gipfel und ich glaube, das wird richtig spannend die nächsten 2 Tage.
Sehr gut. Wenn du schon 3-mal hier warst, dann weißt du, und natürlich auch aus deiner täglichen Arbeit, dass KI ein Riesenthema ist, dass wir, glaube ich, ja auch sehen, dass Unternehmen in Deutschland eine Evolution durchmachen, sich mit der Technologie vertraut machen. Aber ja, viele sich, glaube ich, auch die Frage stellen, man hat mal einen ersten Piloten gemacht, man kommt ins Experimentieren, aber wie geht's eigentlich weiter? Wie nimmt man die nächsten Schritte? Also was siehst du denn vielleicht auch aus deiner täglichen Arbeit mit den Unternehmen, was am Ende einen Unterschied machen kann, um von einem Piloten zu wirklich einer Verankerung von KI im Unternehmen zu kommen, die dann auch einen positiven Return on Investment liefern kann?
Ja, also ich sehe 3 große Unterschiede, die Unternehmen davon unterscheidet, ob sie jetzt mit Piloten scheitern oder dementsprechend einen echten Impact haben auf die P&L. Das ist erstens ein klarer Business Case versus ein Tech-Spielplatz. Erfolgreiche Unternehmen fragen nicht, was kann KI? Erfolgreiche Unternehmen fragen, welchen Wertbeitrag kann die KI zum Geschäft liefern? Welches Problem löst das? Und da gibt es ja auch sehr viele erfolgreiche Beispiele bereits im Markt. Also zum Beispiel im Vertrieb, also Win- und Close-Rates zu optimieren, im Service, also die Kosten für ein Ticket runterzubringen. Oder natürlich auch in den Operations, also in dementsprechend Wertschöpfungsketten zu automatisieren und Qualität zu erhöhen. Also erfolgreiche Unternehmen schauen sich eigentlich an, welches Ziel wollen wir erreichen und wie nutzen wir dafür KI. Mhm. Das ist, glaube ich, mal der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt ist natürlich auch darüber nachzudenken, das nicht als isolierte Use Case zu sehen, sondern Ende zu Ende zu denken. Ja, oftmals, wenn Use Cases isoliert im Piloten stattfinden, dann hört das auch meistens mit dem Piloten auf. Und da gibt's ja auch sehr spannende Beispiele, wie man da Ende zu Ende denken kann. Also wenn man zum Beispiel jetzt Copilot aufs CRM draufsetzt und sagt, okay, jetzt kann ich halt mit natürlicher Sprache mit dem CRM reden und ich kann Informationen abfragen, ich kann da Informationen miteinander verbinden. Das sind isolierter Use Cases. Ja, wenn man aber den Vertriebsprozess Ende zu Ende denkt, also von der Lead-Generierung über Marketing-Signale, Consumption-Signale des Kunden bis hin zur automatischen Angebotserstellung, Freigabe von Pricing und so weiter, dann haben wir es wirklich geschafft, von der, sagen wir mal, Arbeitsplatzproduktivität in eine Business-Transformation zu gehen. Und Nummer 3, das werden wir die nächsten 2 Tage ganz oft hören, ist natürlich das Thema Leadership, Change, Mindset, KI zur Chefsache zu machen, Training und in Skilling zu investieren und die entsprechende Governance und Zugang zu den Tools bereitzustellen, um eben auch Innovationen zu fördern.
Jetzt ist ja KI nicht nur ein technisches Thema, sondern eigentlich eine komplette Disruption von vielen Geschäftsmodellen, die wir sehen und zieht sich eigentlich durch die gesamte Organisation von der rein technischen Seite, der IT-Systeme über die Organisationsmodelle, gerade wenn wir auch an Copilot denken, wir fangen ja an, mit Agenten zu interagieren, auch da eine Art Co-Creation zu machen und am Ende auch das Thema, wie integriere ich Daten? Also was ist aus deiner Sicht die größte Baustelle, die Unternehmen haben? Sind es eher die Change-Management-Prozesse, die Organisation und das Upskilling? Ist es eher die technische Integration? Oder ist es am Ende in allen Dimensionen sozusagen Arbeit zu tun?
Also ich glaube, man muss die Grundlagen schaffen. Wir hatten gerade einen spannenden Vortrag von den Kollegen von IBM, ja, der ein Beispiel gezogen hat mit dem Trainer einer Fußballmannschaft, ja, im Sinne von, was sind wirklich die Skills, ja, was sind die Grundlagen, was ist der Leadership und Mindset. Natürlich, um KI erfolgreich zu machen und vor allem auch Agentic AI erfolgreich zu machen, ja, muss natürlich das Thema Datenhaltung, ja, das Thema Integration, ja, das Thema Governance, ja, das Thema Ziele und natürlich auch Zugang zu Tools, ja, in einem regulatorischen Umgebung, ja, mit den entsprechenden auch Compliance Controls aufgesetzt sein.
Ja, ja. Genau, wir kommen auch auf die Themen gleich nochmal zu sprechen, auch auf den AI Act. Lass uns vorher nochmal einmal auf das Thema Agentic AI gehen. Also da gibt es so viel zu sagen, aber was ich dich gerne fragen möchte, glaube ich auch ganz konkret, ist, es gibt ja diese Hypothese der, manche sagen, SaaS-Apokalypse. Also dem großen SaaS-Sterben, weil am Ende können wir viel mehr von den Tätigkeiten, die im Unternehmen anfallen, eben über Agenten oder selbst produzierte Helferlein abdenken. Wie blickt man da drauf, auf diese Ära von Agentic AI aus einer Microsoft-Perspektive? Also glaubt ihr, dass viele Prozesse sich dann eben auch in eurem Agentensystem ablösen lassen, die vielleicht vorher in einer SaaS-Software on top gemacht werden würden? Wie sieht eure Zukunftsvision aus da?
Naja, also wir glauben schon, dass ein fundamentaler Shift stattfindet. Mhm. Ja, also zurzeit bedienen wir Software. Ja, in Zukunft werden wir mit digitalen Arbeitskräften arbeiten, ja, und die entsprechend führen.
Ja.
Und damit echte AI, Agents und Human, ja, Teams zusammenbauen. Und das erfordert natürlich ein völliges Umdenken. Das ist eine ganz andere Sicht auf Organisation, eine andere Sicht auf Produktivität. Aber auch natürlich, was das im Bereich Kostenplanung bedeutet. Und das ist eine Riesenchance. Wir sind natürlich als Microsoft auch Customer Zero, ja, unsere eigene Technologie. In der Softwarebranche sagt man ja gerne, we eat our own dog food. Ich würde mal eleganter sagen, we're drinking our own champagne. Ja, das heißt, wir setzen das auch natürlich ein bei uns, im Sales, im Service, ja, in den Operations und natürlich auch in allen unseren Produkten, ja, von Security bis Plattform, ja, bis natürlich Arbeitsplatz, um auch diese Effizienzpotenziale zu heben, aber eben auch Innovation zu ermöglichen.
Glaubst du denn, der SaaS-Markt wird generell schrumpfen oder wird sich da was verschieben?
Es gibt ja immer Leute, die dazu eine Meinung haben, ja, eine sehr, sehr starke. Ich glaube schon, dass sich natürlich die Art zu arbeiten verändern wird. Es gibt, ob das jetzt in den nächsten 6 Monaten passiert, dass SaaS tot ist, gerade die großen ERP-Anbieter oder ähnliches. Ich glaube, das wird noch eine Weile sein, dauern, denn es ist schon sehr, sehr viel auch prozessuales und organisatorisches Wissen in diesen Tools drin. Das sind ja nicht nur Datenbanken, die man über Agenten abfragt.
Ja.
Und auch der Wandel wird noch eine Weile dauern. Aber die Potenziale der Technologie sind natürlich fantastisch. Und man sieht natürlich, dass alle auf den Zug aufspringen, noch alle SaaS-Anbieter, ja, Agentic AI, in ihre Tools und ihre Interfaces mit einbauen.
Sind vielleicht auch die Erwartungshaltung an sowas wie Vibe-Coding, dass sozusagen es so ganz einfach wird, seine eigene SaaS-Applikation zu bauen, ein bisschen überzogen?
Das funktioniert ja.
Ja,
ja, aber natürlich meine Empfehlung immer natürlich in einem abgesicherten Kontext. Mhm. Ja, also welche Daten hat man Zugriff, ja, auf welche Integrationen baut man, wer sind die Nutzer, ja, der Applikation und der Architektur. Ja. Also im Rahmen eines klar definierten Architecture-Stacks ist das ja super. Ja. Die sogenannten Business-Developer, ja, die also sozusagen Low-Code oder No-Code-Applikationen kreieren können, das ist ja ein Fortschritt, ja, der Produktivität bringt, aber auch sehr viel Business-Nähe.
Ja.
Ja, natürlich in einem abgesicherten Umfeld. Aber die Möglichkeiten sind fantastisch.
Ja. Stichwort abgesichertes Umfeld. Wir merken es auch gerade im Hinblick auf die politischen Entwicklungen, dass KI mehr und mehr auch von nationalen Interessen beeinflusst wird. Und ich glaube, das Bedürfnis nach Souveränität und auch nach Sicherheit im Umgang und Arbeit mit der Technologie auch ein Bedürfnis ist, was viele Unternehmen sehr ernst nehmen und auch klar formulieren. Wie ist da dein Blick drauf, auch als Vertreter von Microsoft, was du von deinen Kunden wahrnimmst? Also wie artikuliert sich dieses Bedürfnis von den Kunden von euch?
Ja, Souveränität ist ja jetzt kein Schwarz-Weiß-Thema.
Ja.
Aus meiner Sicht ist das eine Frage von Kontrolle, Transparenz und Wahlfreiheit. In der Tat kommen natürlich viele Technologien, wie zum Beispiel Foundation-Modelle und Chips, aus den USA. Das ist Fakt. Aber digitale Souveränität bedeutet ja nicht Autarkie, im Sinne von alles selber machen. Ja, für mich bedeutet digitale Souveränität eben zu wissen, wo die Daten liegen, ja, wie sie verarbeitet werden, ja, und auf welchen Komponenten welche Workloads ja im Prinzip am besten untergebracht sind. Mhm. Von Microsoft gibt es da verschiedenste Angebote, ja, also zum Beispiel die Microsoft Public Cloud inklusive External Key Management, mhm. EU Data Boundary, Data Guardian. Mhm. Wir haben natürlich auch eine Microsoft Sovereign Private Cloud, ja, die sozusagen im Datencenter des Kunden läuft,
ja.
Völlig air-gapped. Und wir haben auch mit Partnern zusammen National Sovereign Clouds, zum Beispiel gibt es in Deutschland die Delos, das ist ein Tochterunternehmen der SAP. Die bietet souveräne Cloud-Services auf Basis von Microsoft-Technologien für deutsche Behörden und den Staat an. Mhm. Was Ähnliches gibt es zum Beispiel in Frankreich. In Frankreich wird es betrieben von Partnern Capgemini und Orange, also lokalen Betriebsorganisationen, die amerikanische Technologien nutzen. Mhm. Und ich glaube, die Chance für europäische Unternehmen ist ja nicht der Wettlauf um das Thema Chips, sondern das Unterschied macht ja das Thema Anwendung. Ja, wie kann man globale Innovationen nutzen, die aber mit dem europäischen Know-how, dieser Ingenieurtiefe, ja, und entsprechend Regulatorik und Governance verbinden.
Mhm. Du bist ja für den EMEA-Raum zuständig. Gibt es da Unterschiede bei deinen Kunden, je nachdem, aus welchem Land sie kommen? Gibt es besondere Bedürfnisse nach Souveränität, die vielleicht in Deutschland stärker ausgeprägt sind als in anderen Regionen?
Es ist ein Thema überall.
Ja.
Ja, also man denkt natürlich so die Deutschland oder Frankreich, ja. Würde man als erstes denken, im Sinne von hochregulierte Organisationen oder
ein starkes Bedürfnis.
Starkes auch. Bedürfnis natürlich auch, sich da abzugrenzen. Aber ich war zum Beispiel gerade ein Teil und auch ein Sprecher und habe dort den Hackathon geleitet von unseren Sovereign Days in Johannesburg in Südafrika vor zwei Wochen. Auch großen Bedarf, ja, vor allem auch, wie setzen technische Komponenten denn spezifische Regulatorikanforderungen um? Es gibt natürlich in Südafrika ganz eigene Datenschutzbestimmungen, ganz andere Regulatorik im Bankensektor. Ja, und dazu aufzuzeigen, wie kann man das mappen? Ja, wie kann man dort dementsprechend Sicherheit und Transparenz herstellen und eben auch Wahlfreiheit? Welcher Workload passt am besten auf welche Cloud-Architektur? Das ist eine große Diskussion. Und war auch sehr spannend. Wir haben dann direkt dort auch mal einen Hackathon angeboten. Ja, den habe ich ja mit eröffnet, wo wir auch mal mit den Technikern dann mal ausprobiert haben, so eine Secure Landing Zone aufzubauen, ja, Confidential Compute zu konfigurieren, also sozusagen auch auf dem Computer sozusagen Verschlüsselung zu haben und nicht nur in Transit.
Lass uns aber nochmal auf Europa auch im Speziellen schauen. Der EU AI Act ist, glaube ich, in aller Munde, ist ja schon in Kraft getreten zu Teilen. Weitere Teile werden jetzt auch im August diesen Jahres nochmal in Kraft treten. Transparenzpflichten zum Beispiel, aber auch dann Hochrisikosysteme. Was ist ganz grundsätzlich vielleicht deine Perspektive als allererstes auf dieses Thema? Ist es richtig, diesen EU AI Act zu haben?
Also viele sehen ja den EU-AI-Act als Risiko. Ich sehe es eigentlich als Chance. Es mag richtig sein, dass Regulatorik erstmal Innovation verlangsamt. Und es kann auch sein, dass dadurch europäische Unternehmen kurzfristig erstmal vielleicht einen Wettbewerbsnachteil haben gegenüber Unternehmen in anderen Ländern, ja, wo es eine höhere Risikobereitschaft gibt oder einen höheren Risikoappetit gibt im Bereich Umgang mit KI. Mhm. Aber aus meiner Sicht ist das natürlich auch ein Vertrauensvorschuss. Ja, das heißt, dass Unternehmen ja, die wollen ja Klarheit, die wollen Sicherheit, die wollen Vertrauen. Und am Schluss zieht Vertrauen auch Investition an. Mhm. Ja? Wenn wir mal gucken, was aus europäischer Regulatorik kam, zum Beispiel die ganzen Datenschutzgesetze, das ist ein Thema, was ja weltweit ja, ein paar Jahre später überall kopiert wurde. Also ich sehe das momentan als Chance. Ja, man muss natürlich schauen, wie man europäische Innovation und Regulatorik zusammenbringt, natürlich mit der unglaublichen Geschwindigkeit, in der sich die Technik entwickelt.
Man könnte jetzt etwas zynisch vielleicht dann aber auch sagen, Europa ist sozusagen Vorreiter, was das Thema Regulatorik anbelangt. Vielleicht springt irgendjemand auf diesen Zug auf. Ist, glaube ich, bei den Entwicklungen in den USA auch gar nicht so abwegig, wie wir gerade auch sehen. Gleichzeitig haben wir gar nicht, können wir auch zynisch zuspitzen, die Technologie, die es zu regulieren gäbe. Also die Superintelligence wird eben in den USA entwickelt, nicht in Deutschland. Wie blickst du denn darauf? Also glaubst du denn nicht, dass wir auch in Europa und Deutschland ein bisschen die Chance gerade verpassen, in dem globalen Wettrennen, um KI auch eine wichtige Rolle zu spielen und sie mitzugestalten auch?
Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich Wahlfreiheit. Ja, wenn wir zum Beispiel schauen auf unsere Azure-Plattform von Microsoft, unsere Cloud-Plattform, wir haben über 10.000 Modelle da drauf, inklusive natürlich auch europäische. Zum Beispiel die neuesten Foundation-Modelle von Mistral. Mhm. Ja, das heißt, da besteht auch Wahlfreiheit, europäische Technologien zu nutzen. Dass wir uns aber auf der anderen Seite natürlich vom globalen Fortschritt, ich denke, in Deutschland und Europa nicht entkoppeln wollen, ist natürlich auch eine andere Frage. Ich denke, dass Regulatorik, du hast es gerade angesprochen, wahrscheinlich etwas ist, was auch in den USA, man sieht es jetzt gerade, ja, wo Themen wie nationale Sicherheit vorgebracht werden, ja, bei verschiedensten Exportmöglichkeiten von LLMs immer mehr an Bedeutung gewinnen.
Ja.
Und das heißt, dass wir da eigentlich mit dem Thema Klarheit, Sicherheit, Transparenz und Vertrauen eher Vorreiter sind.
Wie erlebst du es mit deinen Kunden? Also wie blicken die auf den AI-Act? Sind die davon genervt oder empfinden die es auch als Vorteil?
Wir arbeiten zusammen, ja, partnerschaftlich an den Themen, die wir da angehen müssen. Ja, es geht vor allem natürlich darum, Hochrisikoszenarien zu vermeiden, ja, und Ähnliches. Und da gibt's eben auch viel Hilfe zum Beispiel von Microsoft, ja, über so ein Responsible AI Assessment, ja, welche Elemente zu welchem Risikoklasse passt und auch welche sozusagen Anwendungen, ja, unter den EU AI Act fallen und welche sozusagen, ja, freigegeben sind. Ja, also es ist ein enger Austausch, den wir da zusammen mit den Kunden entwickeln.
Okay, also ich nehme mal an, viele würden wahrscheinlich im Grunde der grundlegenden Stoßrichtung zustimmen, aber die sozusagen Compliance-Anforderungen, die zu erfüllen sind, die kommen halt on top sozusagen.
Ja, andererseits, denke, glaube ich, gibt es eine breite Zustimmung, dass diese Hochrisikoszenarien, ja, wie zum Beispiel Massenüberwachung, ja, oder Einsatz für militärische Zwecke wie autonome Waffen und so weiter, dass das alles die richtigen Ziele sind, ja, die damit verfolgt werden.
Okay, lass uns noch einmal auch auf das Thema blicken, wie ihr auch, du hast eben so schön formuliert, mit Wahlfreiheit auch mit anderen Technologieanbietern zusammenarbeitet. Mhm. Also in der Azure Cloud gibt es eben sozusagen breite Modellauswahl, ich glaube über 10.000 Modelle, die verfügbar sind, auch europäische Anbieter. Es ist natürlich so, die sozusagen Frontier Models, die neuesten und größten Modelle, kommen eben von den US-amerikanischen Firmen. Ihr habt da ja auch sozusagen historisch sehr früh als Microsoft investiert, eben auch in OpenAI. Wart auch, glaube ich, die ersten, die über die Azure Cloud dann OpenAI-Modelle auch angeboten haben, in zum Beispiel auch europäischen Rechenzentren dann zu nutzen. Gleichzeitig, wenn man auf eure Produktlandschaft jetzt blickt, sieht man eben auch Anthropic-Modelle, die verfügbar sind und jetzt in Cowork zum Beispiel ja auch oder in Microsoft Copilot auch eben Cowork verfügbar ist. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen Einblick geben, wie Microsoft auf die Zusammenarbeit mit diesen Modellherstellern blickt. Ist es ein partnerschaftliches Verhältnis? Ist man da eher, sozusagen, will man sich unabhängig positionieren? Gibt es Favoriten, mit denen man enger zusammenarbeitet als anderen? Wie blickt ihr da drauf?
Also wir haben enge Partnerschaften natürlich mit den großen Anbietern. OpenAI, ja, ist bekannt auch aus der Historie durch ein großes Investment. Die neuesten Anthropic-Modelle sind typischerweise am selben Tag auch auf der Azure-Plattform verfügbar und bilden auch die Grundlage, ja, des Microsoft-Produktportfolio. Wir haben zum Beispiel jetzt Microsoft Cowork seit heute in GA, ja, also das heißt General Availability, ja, dass das dementsprechend genutzt werden kann. Und nutzen natürlich auch die Technologie in unserem Ausbau unseres Portfolios. Ja, dass gerade das ganze Thema Cowork, also selbstständig Aufgaben zu starten, ja, die im Hintergrund laufen, ja, versus eine reine Co-Pilot-Interaktion, ja, wo man im Prinzip in einem Dialogfeld, ja, sich Informationen zusammensuchen, das ist natürlich eine unglaubliche spannende Ergänzung und bringt das ganze Thema Arbeitsplatzeffektivität und Age ist natürlich ein Riesenstück weiter. Mhm. Also enge Zusammenarbeit, große Innovationspartnerschaften, aber eben auch mit europäischen Herstellern wie Mistral.
Ja. Anthropic und aber auch OpenAI haben ja auch Consumer-Produkte, ChatGPT wahrscheinlich das bekannteste, aber Anthropic eben auch ein Cowork-Produkt, was auch ja im B2B-Bereich genutzt werden kann, oder also auch Firmenkunden sozusagen ja auch sehr intensiv nutzen. Was ist denn aus deiner Sicht ein Vorteil für Firmen? Es ist deine Gelegenheit, dafür zu werben, dann eben auch über Microsoft so ein Produkt zu nutzen und nicht über Anthropic.
Na gut, also die meisten Kunden haben ja bereits eine Microsoft-Plattform, ja, über ihre M365-Plattform, also sprich das Office-Paket, ja, und ähnliches. Und da ist natürlich auch das ganze Thema Security, Identity, ja, dabei.
Ja.
Ja, und das ist ein etabliertes Enterprise Security Compliance Architektur Framework, was durch jede Menge Audits, Reviews, Zertifizierung bereits gegangen ist und natürlich damit eine ideale Grundlage eben darstellt, um AI zu nutzen Unternehmen und auch auf Basis für Applikationen. Also wirklich die Plattform, die dahinter steht und damit eben der Trust, ja, und die Verfügbarkeit, ja, einer Microsoft-Bereitstellung von Services.
Das heißt, ist keine große Gefahr, sondern Kunden können auf Microsoft vertrauen, weil es sicher ist?
Richtig, natürlich. Also das ist ja unser Versprechen an die Kunden, dass wir ihr Enterprise-Partner sind, ja, für den kompletten Stack vom Arbeitsplatz, ja, über das Bauen, ja, von Agents bis hin zur ERP-Lösung, ja, Security und den ganzen Thema Compliance, Governance, Observability und so weiter. Dabei arbeiten wir ja auch immer eng mit den anderen Herstellern zusammen. Also eins unserer neuesten Produkte ist Agent 365. Das ist so ein Observability Layer, mit dem man eben Agenten beobachten kann, wie sie miteinander agieren, wer springt sie an. Und über MCP können eben auch Agenten von anderen Plattformen, wie zum Beispiel ServiceNow oder von Salesforce eingebunden werden. Und damit auch eine klare Plattform bieten, ja, um Gesamtagentensysteme zu monitoren und zu kontrollieren.
Ich will als letztes mit dir noch ein bisschen Ausblick in die Zukunft machen und dich bitten, dir vorzustellen, wo wir in 5 Jahren stehen. Ich weiß, in KI-Zeiten sind 5 Jahre schon komplette Generation. Und genau, vielleicht die erste Frage, in 5 Jahren gibt es mehr Anthropic oder mehr OpenAI-Produkte bei Microsoft?
Das weiß ich nicht.
In 5 Jahren, wie groß ist der Anteil an europäischer KI in Microsoft-Produkten?
Ich hoffe, steigend, ja, weil wir uns natürlich auch dafür sehr einsetzen, ja, dass wir hier lokal auch investieren. Also Microsoft investiert gerade sehr stark auch in europäische Standorte und in europäische Partnerschaften. Also ich hoffe, deutlich steigend.
In 5 Jahren, wie viele Agenten haben Firmen im Durchschnitt im Betrieb?
Das ist interessant. Da gibt es ja von IDC bis Gartner die unterschiedlichsten Ansätze. Vor allem sind die Zahlen meistens nach 3 Monaten typischerweise schon überholt, ja, die gerade bringen. Also wo wir bei Microsoft intern auch angefangen haben, Agenten aufzusetzen, haben wir auch mit einer deutlich geringeren Anzahl gerechnet. Wir waren in kürzester Zeit bei mehreren 100.000, ja, global.
Wahnsinn. In 5 Jahren, wie viele Menschen werden noch gebraucht?
Wir glauben immer, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Ja, natürlich arbeiten KI-Agenten on our behalf. aber natürlich in klaren Guardrails, ja, mit klaren Zielen, ja, und auch einer Governance und einer Datenbasis, die typischerweise eben von Menschen kontrolliert wird. Wir werden natürlich sehr viel mehr Zusammenarbeit sehen zwischen Human und AI Agents. Da wird es sicher eine Zunahme geben. Aber der Mensch wird eine sehr, sehr kritische Rolle spielen, ja, in der Governance dieser Technologie.
Okay, und letzte Frage. In 5 Jahren werde ich dann noch mein Microsoft Word öffnen und selber etwas schreiben?
Das ist eine gute Frage. Da hatten wir am Anfang die Diskussion, gibt's noch Applikationen in 5 Jahren? Ich bin auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Das ist ja ein Erfolgsprodukt, was, glaube ich, inzwischen, hoffentlich sage ich nichts Falsches, 25, 30 Jahre ja, im Verkauf ist und natürlich auch eine hohe User- und Beliebtheitswerte hat. Mhm. Die Zukunft der Textverarbeitung im Bereich von Agentic AI und Copilot ändert sich ja jetzt schon massiv. Auch gerade das ganze Thema Formatierung, ne, das ganze Thema Präzisierung, das ganze Thema Zusammenfassung, ja, von verschiedensten Quellen und so weiter. Also ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Die aktuelle Version hat ja Copilot integriert und damit einen digitalen KI-Assistenten, ja, der jede Menge, sagen wir mal, einfache oder vermeidbare Tasks jetzt automatisiert.
Okay. Florian, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir noch eine ganz tolle Zeit hier beim AI Summit und viel Erfolg für die Zukunft.
Danke, Paul.